Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, Frust. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir alle irgendwie kennen. Frust kommt vom lateinischen frustra und das heißt vergeblich. Was für ein Gefühl ist das, wenn man sich abmüht und abrackert, wenn man arbeitet und investiert und irgendwann zieht man Bilanz, was ist denn rausgekommen unterm Strich? Nichts. Es war alles vergeblich, es war alles umsonst. Das ist eine Frusterfahrung, Lebensfrust, eine Erfahrung, die auch Menschen der Bibel nicht fremd ist. Denken wir an Elia, frustriert wollte er seinen Job als Prophet an den Nagel hängen. Er zieht sich in die Wüste zurück, legt sich unter einen Ginsterbusch und will nichts als nur noch sterben, weil er meint, all mein Einsatz hat sich nicht gelohnt. Denken wir an Jeremia, der sein Volk so lange immer wieder mahnt und warnt, zur Umkehr ruft und am Ende erlebt er, wie alles umsonst zu sein scheint, die Babylonier kommen. Das Gericht über Jerusalem wird vollzogen. Und nun, in unserem heutigen Predigttext ist ein Satz, der uns unter die Haut geht, den viele in Gedanken nachempfinden können. In dem Predigttext, den wir gleich hören werden, da heißt es an einer Stelle: Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es so: Ich aber dachte, vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vergeudet. Hier redet Jesaja. Und er redet tatsächlich von Frusterfahrungen seines Dienstes, seines Lebens. So mancher wird wohl sagen, ja, das könnten auch meine Worte sein. Ich denke an Mitarbeiter in der Gemeinde, die sich abgerackert haben, etwa in einer Kindergruppe, zig Leute persönlich eingeladen, Briefe geschrieben, besucht und. Und am Ende kamen nur ein paar Kinder, eine Handvoll. Oder manchmal in der Jugendarbeit. Mitarbeiter treffen sich, planen ein tolles Programm, investieren Zeit und Mühe und Kraft, doch der Erfolg bleibt aus. Ich selber erinnere mich an so ein Frusterlebnis vor 3 Jahren. Da haben wir im Zelt eine Jugendwoche durchgeführt und ich dachte, Mensch, das ist doch eine tolle Chance, mal ehemalige Konfirmanden einzuladen. Hab die alle angeschrieben mit persönlicher Anrede. Kann man ja heute alles ganz gut machen mit dem Computer. Jeder Konfirmand der letzten Jahre hatte dann so eine Einladung bekommen. Und am ersten Abend, tja, da waren ein paar aktuelle Konfis, die mussten eh hin. Und darüber hinaus konnte man an 2 Händen abzählen, wer gekommen ist. Und ich war enttäuscht. Ich dachte, meine Güte, alles umsonst, die ganze Mühe. Nun, es wurde dennoch eine gute Jugendwoche daraus und dafür bin ich dankbar. Aber das sind solche Erfahrungen, die einen manchmal frustrieren. Ich habe einen alten Kollegen vor Augen, wie er einmal geklagt hat: 20 Jahre bin ich in der Gemeinde, habe alles versucht, aber ich kann keine Frucht meines Dienstes erkennen. Gerade in der Kirche ist heute so viel Frust, sinkende Mitgliederzahlen, sinkende Gottesdienstbesucherzahlen. Treffen sich 3 Frauen aus verschiedenen Gemeinden zum Kaffeekränzchen, sagt die eine ganz aufgelöst: Denkt euch nur, bei uns im Gottesdienst sind manchmal nicht mal 40 Leute. Sagt die andere: Oh, da habt ihr es noch gut. Wir sind manchmal noch nicht mal 10 im Gottesdienst. Und dann sagt die dritte: Bei uns erst. Da ist es so, wenn der Pfarrer manchmal in der Predigt sagt, meine geliebte Gemeinde, dann werde ich ganz rot. weil sonst keiner da ist. Zum Glück ist es hier noch ein bisschen anders und darüber freue ich mich auch sehr. Aber Frusterfahrungen, die gibt es tatsächlich auch in der Kirche und in der Gemeinde. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und nun unnütz. Aber das gibt es auch außerhalb der Gemeinde und da vielleicht sehr oft. Ich denke an einen, der sich ganz in seine Firma hineingegeben hat, immer zur Stelle war, wenn der Chef ihn gebraucht hat, doch auf einmal spürt er, es war alles umsonst. Für den Chef zähle ich nichts. Und jetzt, wo es mir mal schlecht geht, bin ich der Firma völlig egal. Ich denke an die Ehefrau, die verzweifelt ihre Ehe retten wollte, alles versucht, Beratungen, Gespräche und. Sie war bereit, auf vieles zu verzichten, Opfer zu bringen und zu verzeihen. Am Ende, vergeblich habe ich mich abgemüht, für nichts und wieder nichts meine Kraft vergeudet. Ich denke an die Eltern, die es besonders gut machen wollten mit der Erziehung. Ganzer Einsatz für die Familie, auf vieles verzichtet, damit die Kinder gut geraten. Und dann mit dem einen Kind lief es ganz anders als geplant. Alles vergebliche Liebesmüh. Ich denke an den Kampf gegen Krankheit, alles versucht, gekämpft, gebetet, gehofft. Und doch die Sorge, war es umsonst? Wie geht es Jesaja, als er an diesem Punkt angekommen war? Jesaja ahnt, dass seine Erfahrung nicht nur seine Erfahrung ist, sondern auf so manchen Gottesknecht zutrifft. Aber wenn wir jetzt den Predigttext mal so im Zusammenhang hören, dann spüren wir, es muss nicht beim Frust bleiben. Jesaja erinnert sich an seine Berufung. Er merkt auch, dass er nicht der einzige Gottesknecht ist, der in aller Schwachheit doch einen großartigen Auftrag hat. Wir hören nun also die Verse Jesaja 49, die Verse 1 bis 6, wer möchte, kann es auch aufschlagen. Im Gesangbuch ist es ganz hinten, wo die ganzen Texte abgedruckt sind, unter der Nummer 954.60. 954.60. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Jesaja spricht: Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet. Und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Herr, nun segne dein Wort an uns allen. Amen. Hier ist vom Knecht Gottes, von Gottes Diener die Rede. Wie wir es auch in diesem ersten Lied gehört haben, von Jochen Klepper, wie er vom Knecht Gottes spricht. Und dabei auch sich selber meint. Wer ist denn eigentlich genau gemeint hier mit dem Knecht Gottes? Wenn wir hinschauen, entdecken wir, dass es gar nicht nur um einen Gottesknecht geht, sondern es sind eigentlich drei verschiedene Bedeutungen vom Gottesknecht. Drei verschiedene Bedeutungen, denen wir heute Morgen auch nachdenken wollen, wobei wir uns besonders auf die erste konzentrieren wollen. Das erste, es ist der Prophet. Und ich möchte dazu die Ermutigung an uns nennen: Denk an deine Berufung. Vielleicht denkt man beim ersten Lesen: Moment, mit dem Knecht Gottes muss doch irgendwie Israel gemeint sein. Denn es heißt doch hier in Vers 3, du bist mein Knecht Israel. Du bist mein Knecht Israel. Aber merkwürdigerweise heißt es dann in Vers 5, und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Also ist hier ganz deutlich, dass der Knecht Gottes Israel zu Gott zurückbringen soll. Also muss es jemand anderes sein als Israel. Hier ist es der Prophet selbst, Jesaja, der diesen Auftrag bekommt. Und es ist auch Jesaja, der diese Frusterfahrung beschreibt. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Und es ist dann so wegweisend, so hilfreich zu sehen, wie Jesaja diesen Frust überwindet. Wir brauchen nur den Satz weiterzulesen. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Das ist auf einmal eine ganz andere Perspektive. Jesaja schaut mit einem Mal nicht mehr auf den sichtbaren Erfolg oder Misserfolg, nicht mehr auf seine eigenen Möglichkeiten. Er schaut nicht mehr auf das, was er erreicht hat, sondern er schaut hinter die Kulissen. Ganz gleich, was ich hier erreiche. Bei Gott habe ich einen ewigen Lohn für alle meine Mühen. Selbst wenn mir hier die Anerkennung ausbleibt, selbst wenn das Volk nicht auf mich hört, selbst wenn der Chef mir die Wertschätzung verweigert, selbst wenn Beziehungen zerbrechen, selbst wenn meine Anstrengungen in meiner Gemeindegruppe ins Leere zu laufen scheinen, bei Gott ist mein Lohn. Gott schafft mir Recht. Liebe Freunde, das ist keine billige Vertröstung, sondern das ist eine tiefe Glaubensstärkung, weil ich erkenne, bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe. Bei ihm zählt nicht der sichtbare Erfolg. Was weiß denn der Pastor, der nach 20 Jahren keine Frucht zieht, denn schon von dem, was im Verborgenen geschehen ist? Wo am Ende doch die eine oder andere Menschenseele durch seinen Dienst einen Anstoß zum Glauben bekommen hat und damit für die Ewigkeit eine Seele gerettet wurde. Das können wir doch gar nicht sehen, das ist unseren Augen verborgen. Natürlich wollen wir auch manchmal was sehen, das ist verständlich. Ja, und wir dürfen auch mal frustriert sein, keine Frage. Aber wir wollen nicht dabei stehen bleiben. Jesaja bekommt eine ganz neue Lebenslust, weil er spürt, ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. So steht das hier, so wie wir es vorhin gesungen haben. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Und dann erinnert er sich an seine Berufung. Ich bin ja bereits von Mutterleib an in Gottes Dienst berufen. Was für ein großartig weiter biografischer Bogen wird da gespannt. Und das gilt für jedes Gotteskind, auch heute, auch hier heute Morgen. Du bist von Mutterleib an von Gott geliebt und berufen, ihm zu folgen, ihm zu dienen. Von Mutterleibe an. In Klammern, es ist mir unbegreiflich, dass heute so viele berufene und geliebte Kinder Gottes im Mutterleib schon weggemacht werden, umgebracht werden. Jedes Jahr weit mehr als 100.000 ungeborene Kinder allein in unserem Land. Aber du darfst dich erinnern, von Mutterleibe an hat Gott dich geliebt, hat Gott dich berufen. Wir kennen doch dieses schöne Lied, was jetzt auf den Erntefesten überall gesungen wurde in unserem Kirchspiel. Nun danket alle Gott. Und da heißt es, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Und wenn du denkst, es ist alles umsonst, es hat alles keinen Zweck, dann erinnere dich an deine Berufung. Bei Gott hat es Sinn und Zweck, dass es dich gibt, dass du da bist. Er will und er wird dich gebrauchen als Licht in dieser Welt, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deiner Arbeit. Auch wenn du vielleicht keine Erfolge sehen kannst. Aber es ist so. So war es bei Jesaja, so ist es auch bei uns. Auch wir sind in dieser Hinsicht Jesaja, wenn wir zu Gott gehören. Paulus hat genau diese Verse zitiert in der Apostelgeschichte. Und er sagte, ja, das ist auch unser Auftrag, ein Licht für die Welt zu sein. Die Berufung für Jesaja gilt für jeden von uns. Und so will man gerne ein Knecht Gottes sein. Aber dieser Gottesknecht, ich sagte das, das ist nicht nur der Prophet Jesaja und wir, sondern es hat noch eine tiefere Dimension. Das zweite, Israel. Auch Israel wird als Knecht Gottes bezeichnet und ich möchte daraus die Überschrift als Ermutigung für uns wählen. Denk an Gottes Verheißung. Vers 3, und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ist das nicht ein erbärmlicher Irrtum? Ist da irgendwas schiefgelaufen in der Überlieferung? Kann man das denn sagen? Hat Gott sich in Israel verherrlicht? Ist nicht das Gegenteil der Fall, wenn wir in die Verfolgungs- und Leidensgeschichte dieses Volkes hineinschauen? Kann man überhaupt noch nach dem Holocaust an Gott glauben? Nach Auschwitz? Das ist doch noch viel mehr als nur Frust. Das ist die pure Verzweiflung statt Verherrlichung. Und doch? Gerade in der Geschichte Israels zeigt sich, dass Gott auch im tiefsten Leid da ist, dass er seine Treue hält über die Jahrtausende hinweg. Nach 2000 Jahren Zerstreuung in alle Welt gibt es dieses Volk immer noch. Das ist einzigartig. Gibt es keinen vergleichbaren Fall von Völkern aus der Antike. Er hat dieses Volk am Leben erhalten und er war auch im tiefsten Leid, wo keiner eine Antwort auf die Frage nach dem Warum hat, noch da. Man kann es wohl kaum eindrücklicher beschreiben als jene Inschrift, die man im Warschauer Ghetto gefunden hat, wo steht, ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Und ich bin überzeugt, dass Gott sein Volk Israel zur Herrlichkeit führen wird. Vielleicht nicht politisch oder militärisch. Aber wenn Jesus als Messias, als Retter für Juden und Heiden wiederkommt und sein Volk ihn dann erkennt und anerkennt, dann wird es auch für alle Welt erkennbar sein, dass Israel ein Knecht Gottes ist, durch den Gottes Herrlichkeit hindurchscheint. Friedrich der Große von Preußen fragte einmal seinen sehr gläubigen, frommen General Zieten, nennen Sie mir doch einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Zieten antwortete, Majestät, die Juden. Ich glaube tatsächlich, dass der Blick auf das Volk Israel auch uns in unseren Frustsituationen helfen kann, uns an die Verheißungen Gottes zu erinnern, die auch uns gelten. Auch uns führt Gott zur Herrlichkeit, wenn auch manchmal durch schweres Leid hindurch. Und schließlich noch zum Abschluss die wohl tiefste Bedeutung des Gottesknechts. Es ist Jesus damit gemeint. Und für uns die Ermutigung, denk an das Licht der Welt. Zum Abschluss von diesem Predigttext heißt es, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Was ja schon in Erfüllung gegangen ist, denken wir an die Staatsgründung Israels, wie aus aller Welt Juden in ihr Land zurückgekehrt sind. Aber das ist noch zu wenig, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Und hier ist nun eindeutig, mit diesem Knecht Gottes kann kein anderer gemeint sein als nur Jesus. Denn er ist das Licht der Heiden, also das Licht für alle Völker, das Licht der Welt, wie er es selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Auch dein Licht, ganz persönlich. Das Heil, so heißt es hier, das Heil für die Völker. Ja, Menschenskinder, wenn man da mal nachschaut, in der hebräischen Sprache, das Wort für Heil heißt Jeschua. Und das genau ist ja der Name Jesus, das ist der hebräische Name für Jesus, Jeschua. Das Heil, die Rettung, auch dein Heil, die Begegnung mit Jesus, bedeutet für dich Heil, wenn du ihn annimmst. Und diese Begegnung wird deinen Lebensfrust zur Lebenslust wenden. Denken wir an diese Geschichte von Petrus, die wir vorhin im Evangelium gehört haben. Petrus hatte Frust, Simon hieß er damals noch, als er die ganze Nacht vergeblich gearbeitet und gerackert hat und nichts gefangen hat. Die Netze blieben leer, wie so oft in unserem Leben, wenn wir den Eindruck haben, das Netz ist leer. Und dann begegnet er Jesus. Aber es ist nicht nur die Begegnung, sondern er gehorcht Jesus. Er vertraut ihm. Auf dein Wort hin will ich hinausfahren und die Netze auswerfen. Gehorchst du auch dem Wort Jesu, wenn er dir sagt, folge mir nach? Und dann macht dieser Petrus den dicksten Fang seines Lebens. Nicht nur, dass die Netze auf einmal voll waren und es gewimmelt hat und er etwas von der Lebensfülle gespürt hat, von der Lebenslust, sondern sein ganzes Leben bekommt eine neue Zielrichtung, einen neuen Sinn, eine neue Berufung. Von nun an wirst du Menschen fangen, das heißt, wir denken ja bei Menschenfänger eher an was Schlechtes. Nein, Menschen gewinnen für mich, sagt Jesus. Und das ist eine Sache, für die es sich zu leben lohnt. Im Dienst Gottes zu stehen, im Dienst des Schöpfers dieser Welt, das gibt deinem Leben Sinn. Und dann findest du auch neue Lebenslust. Lade ihn ein. Es ist schon spannend zu sehen, wenn man ein lateinisches Wörterbuch aufschlägt und das Wort frustra sucht, vergeblich, dann braucht man nur eine Zeile weiter hochzuschauen. Direkt davor steht das Wort fruor und fruor heißt sich an etwas erfreuen, genießen, das Leben als Geschenk begreifen. Wollen wir doch nicht bei Frustra hängen bleiben, sondern diesen Schritt wagen, einfach ein bisschen höher blicken. Amen.